Domradio Reisen.
Mit Heike Sikoni, schönen guten Tag.
Heute bleiben wir im Rheinland. Es geht um eine Stadt am Rhein mit ca. 300.000 Einwohnern. Sie war mal die Stadt, aus der täglich berichtet wurde, als sie noch die Hauptstadt der alten Bundesrepublik war. Wir reisen nach Bonn, in die Stadt, in die Bundesstadt, in der der Bundespräsident, der Bundeskanzler und der Bundesrat auch immer noch einen zweiten Dienstsitz haben. Und nicht nur die gucken sich bestimmt immer mal wieder gern das Bonner Münster an, die Museen an der Museumsmeile oder das Beethovenhaus, die bekannten Sehenswürdigkeiten also. Aber daneben gibt es auch viele versteckte Kleinode, die einen Besuch lohnen, eine Kapelle in einem Kaufhaus zum Beispiel, eine Doppelkirche oder eine geführte Zeitreise in die Vergangenheit. Alles das werden wir heute in der Domradio Reisen kennenlernen. Schön, dass Sie mitreisen. Es ist ja kein Geheimnis, dass man gerade die Orte, an denen man wohnt, die Region, in der man lebt, am wenigsten kennt. Im Urlaub, da flaniert man stundenlang durch fremde Städte, durchstreift Landschaften, aber das, was wir direkt vor der Nase haben, das kommt oft zu kurz. In Domradio Reisen machen wir das heute anders. Wir nehmen uns Zeit für die alte Bundeshauptstadt Bonn. Und wie lernt man am schnellsten die versteckten Schätze und die Geschichten einer Stadt kennen? Genau, man macht eine Führung. Unsere Reisereporterin Milena Fuhrmann hat so eine Führung mitgemacht. Aber nicht irgendeine. Sie hat sich was ganz Besonderes ausgesucht. Das hier.
Lasst euch sagen, unsere Klopp hat 6 geschlagen.
Ein langer Umhang, eine Laterne, ein Schlüsselbund und die sogenannte Hellebarde, eine Stichwaffe. Das sind die Markenzeichen des Nachtwächters. Mit einem Horn macht er die Bürger Bonns auf die Sperrstunde aufmerksam. Das heißt, Punkt 18 Uhr werden die Tore der Stadt geschlossen. Wer jetzt noch draußen herumstreunt, der hat Pech gehabt und muss die Nacht vor den Toren der Stadt verbringen. Es sei denn, er wird vom Nachtwächter aufgegabelt.
Potzwetter! Halt! Was sehe ich da für einen Trupp von Wegelagerern? Was seid ihr für ein Gesindel? Wisset ihr nicht, dass längst Sperrstunde ist? Die Wache hat die Tore verschlossen. Was treibt euch bei einem unseligen Wetter wie diesem hier in unsere schönen Gassen?
Hunger, Durst!
Ihr seid wohl mit dem letzten Marktschiff gekommen und verlangt wohl Einlass in unsere schöne Stadt? Oder seid ihr etwa Diebe?
Ja. Nein. Wissen wir nicht.
Ach, dann will ich einmal sehen, was ich für euch tun kann.
Und so nimmt der Nachtwächter die Wegelagerer unter seine Fittiche. Ein Glück, denn ohne ihn würde jetzt keiner mehr in die Stadt kommen. Mit schnellen und sicheren Schritten führt der Nachtwächter mit seiner Laterne durch die dunklen Straßen zum Tor.
Noch alle Schäfchen da?
Ja.
Wir sind hier in einem kleinen Bonner Vorort angekommen, im Dörfchen Stockheim. Oder wie wir sagen, Stockem. Und wir gehen gleich hier durch die Stockenports in die Stadt hinein. Und ihr könnt froh sein, dass ich die Wächter kenne, denn so bekommen wir auch noch problemlos Einlass.
Doch bevor es in die Stadt reingeht, gibt es hier noch ein paar Verhaltensregeln.
Aber denket daran, dass ihr schäl angesehen werdet, wenn ihr rote Farben tragt. Ja? Und achtet ein wenig auf die Wege. Es sind Kutschen unterwegs, Kutschen ohne Pferde. Und es sind sehr viele Menschen in unserer Stadt. Zurzeit wohnen hier ungefähr 4.500 Menschen. Also erschrecket nicht, wenn wir jetzt gleich hineingehen.
Die Nachtwächterführung ist eine Reise in die Vergangenheit. Es geht in das Bonn des 17. Jahrhunderts. Zeiten, in denen Krieg, Feuer und Pest die Stadt bedroht haben. Keine leichte Aufgabe, da als Nachtwächter den Überblick zu behalten. Denn er ist nämlich sozusagen der Aufpasser der Stadt, sagt Christoph Thieves.
Ordnungsamt würde man heute dazu sagen, zu den Tätigkeiten. Also den Markt zu überwachen, die einzelnen Gewerbe zu prüfen. Und natürlich auch für Ruhe und Ordnung zu sorgen, damit, wenn dann eben tatsächlich mal Gasthausschlägereien waren und dieses. Und natürlich auch in Verbindung mit den Wachen zu gucken, dass man da Taugenichtse und Störenfriede aus der Stadt hält. Ja.
Seit knapp einem halben Jahr spielt Christoph Thieves den Bonner Nachtwächter. Mit viel Liebe zum Detail erzählt er mit kleinen Bönchen, Anekdötchen die lange Geschichte der Stadt Bonn. Auf einer Route werden dabei alle geschichtsträchtigen Orte der Stadt abgeklappert.
Also sie macht tatsächlich einen Bogen um die halbe Stadt und kommt dabei an den Bastionen vorbei, an der Dreikönigenbastion und dann hinten bis zur Heinrichbastion, streift das Sterntor und kommt die Gassen, sind die Bonngasse, die Wenzelgasse, und dort sind halt die einzelnen Gewerke untergebracht, wie die Wurstmacher oder die Bäcker, und eine Gastwirtschaft wird auch beschrieben dabei. Ja.
Melina Fuhrmann hat uns erzählt von der Bonner Nachtwächterführung. So ein Nachtwächter ist ja lange nachts unterwegs, da lebt er viel und kann auch viel erzählen, und deshalb geht's gleich weiter mit den dunklen Geschichten aus Bonn. Wir sind in Domradio Reisen ja heute unterwegs in Bonn. Heute eine Stadt mit rund 300.000 Einwohnern. Im 17. Jahrhundert haben wir schon gehört, da ging es noch beschaulicher zu. Da lebten rund 4.000 Menschen in Bonn. Kein Wunder, dass so ein Nachtwächter in der damaligen Zeit alles mitbekommen hat. Heutzutage kann man eine Nachtwächterführung mitmachen mit einem Nachtwächter sozusagen aus dem 17. Jahrhundert. Melina Fuhrmann ist ihm gefolgt.
Wer mit dem Nachtwächter durch Bonn zieht, der kann sich zwei Sachen sicher sein. Zum einen, mit ihm an seiner Seite wird ihm keiner was anhaben. Und zum anderen, man erfährt die kuriosesten Geschichten von Bonn. Am Bonner Marktplatz zum Beispiel hat sich seinerzeit Folgendes ereignet.
Und hier von dieser Stelle aus soll der truchsässige Krieg seinen Anfang genommen und Bonn eine ungebetene Soldateska beschert haben. Schuld daran war die Liebelei des Kurfürsten und Erzbischof Gebhard Truchsess von Waldburg mit der Stiftsdame Agnes von Mansfeld. Die Sache hatte einen Haken. Agnes von Mansfeld war evangelisch.
Und das geht natürlich nicht. Der Erzbischof heiratete sie aber trotzdem. Vorher konvertierte er zum Protestantismus. Die anschließende Hochzeitsfeier wurde dann natürlich standesgemäß gestürmt.
Gegner des frisch vermählten Kurfürsten stürmten das Lokal und wollten ihn töten. Fluchtartig verließ die gesamte Gesellschaft das Haus und auch die Stadt. Sie flohen nach Arnsberg. Der truchsässische oder der kölnische Krieg, auch genannt, brach aus. Aber lasst mich noch einmal zurückkehren zur Hochzeit des Truchsess und zum Festmahl. Der Wirt des Gasthaus zur Blomen wartet bis heute auf die Begleichung der Zeche. Da könnt ihr auch mal nachfragen gehen nachher.
Weiter geht's über den Platz auf der Höhe in die heutige Bonngasse zur Jesuitenkirche. Dieser Gasse sagt man nach, dass es in ihr ziemlich windig sein soll. Auch dafür kennt der Nachtwächter die Erklärung.
Vor gar nicht langer Zeit, da ging der Teufel durch die Bonner Gassen spazieren und er kam auch hier an dieser Kirche vorbei. Und er wollte doch einmal wissen, wie es in der Kirche aussehen würde. Und er befahl dem Wind, auf der Gasse zu warten, huschte in die Kirche hinein und traf dort auf einen Jesuitenpater und geriet mit ihm in einen Disput. Und sie redeten und sie kamen naturgemäß nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis. Und währenddessen wartete der Wind auf der Gasse. Und er wartete und wartete, und da wartet er auch noch heute. Und ihr spürt es am eigenen Leibe, in dieser Gasse ist es oft sehr windig. Jetzt wisset ihr auch warum. Es ist der Wind, der immer noch auf den Teufel wartet.
Und auch die ein oder andere Redewendung wird im Laufe dieser Führung aufgeklärt. Oder wussten Sie, woher die Redeart kommt, etwas nicht an die große Glocke hängen?
Hier an dieser Gerichtssäule wird das Bonner Weistum verkündet. Das ist die Gesetzesordnung der Stadt und dies geschieht dreimal im Jahr. Und jeder Gerichtsspruch wird mit einer Glocke eingeläutet. Und wenn einer von euch nicht möchte, dass etwas allzu bekannt wird, dann hängt er es eben nicht an die große Glocke.
Es sind die Kleinigkeiten, die diese Stadtführung so außergewöhnlich machen. Das Kostüm, die Spreche, die kleine Bierpause unterwegs, die vielen kleinen Bönschen Geschichten. Ein Mix, der bei den Besuchern sehr gut ankommt.
Ich komme nicht aus Bonn. Für mich als Nicht-Bonner ist das schon informativ, mal die Geschichte von Bonn zu erfahren.
Mir gefällt super. Ich mache sowas zum ersten Mal und bin total begeistert.
Die Tour gefällt mir sehr gut. Die ist sehr informativ und sehr unterhaltsam.
Er vermittelt sehr gut die Atmosphäre. Sehr schön.
Das ist sehr gut. Super. Der macht das ganz klasse. Der ist richtig glaubhaft, bringt das rüber, wie so ein Original. Man nimmt ihm richtig ab, fast man ist im 16., 17. Jahrhundert.
Trotzdem, ein typisches Touri-Programm ist das aber nicht, sagt Nachtwächter Christoph Tiewes.
Für Außenstehende ist es interessant, diesen Habitus und die ganze Atmosphäre der Nachtwächterei. Aber für die Bonner selber ist es oft so, dass sie sagen, ach ja, das gab's auch, das ist mir noch nicht bekannt gewesen. Ja.
Und wenn wir so voneinander scheiden, dann möchte ich euch noch einen Spruch mit auf den Weg geben. Euch nun rate ich, geht nach Haus, löschet Licht und Feuer aus, schließe Tür und Fenster zu. Gott bewahre eure Ruhe. Und damit verabschiedet sich euer Nachtwächter von euch und bedankt sich für eure Aufmerksamkeit. Gehabet euch wohl in unserer wunderschönen Stadt.
Ja, und nach so einer Zeitreise muss man sich natürlich auch standesgemäß stärken. Und das machen wir auch noch heute in Domradio Reisen. Eine klimatische Information zu unserem heutigen Domradio-Reiseziel zu Bonn. Das gehört zum atlantisch-maritimen Klimabereich, der sich durch schneearme Winter mit durchschnittlich 56 Frosttagen und nur 10 Eistagen auszeichnet. Die mittlere Temperatur im Juli liegt bei 18,7 Grad Celsius, die durchschnittliche Jahrestemperatur bei 10,3 Grad. Und was bedeutet das alles? Damit zählt Bonn zu den wärmsten Regionen Deutschlands. Wer hätte das gedacht? Allerdings an so einem Tag wie heute bekommt man eine Idee, dass das eigentlich stimmen könnte. Kölsch, das ist ja über die Grenzen des Rheinlands hinaus bekannt und gemeint ist jetzt nicht die Sprache, sondern das Bier in den kleinen Gläsern. Aber kaum einer weiß, dass es auch ein Bonner Pendant dazu gibt, das Bönsch. Das hat unsere Reisereporterin Milena Fuhrmann natürlich gerne getestet, oder Milena? Wie hat es denn geschmeckt?
Klar, es war sehr, sehr lecker. Also wirklich, es schmeckt ja ähnlich wie das Kölsch und vielleicht darf ich das hier gar nicht so laut sagen, aber es ist de facto so, weil die beiden Biere sich im Grunde auch sehr ähnlich sind. Das liegt daran, dass das Bönsch wie das Kölsch auf dieselbe Art und Weise gebraut ist. Es ist also ein obergäriges Bier und der Unterschied dazu, also zum Kölsch, ist, dass es nicht gefiltert wird. Es ist also ein naturtrübes Bier und deswegen sagen böse Zungen manchmal zu dem Bönsch auch Pferdepipi, aber das ist jetzt hier nur so unter uns, ist gar keine Wertung. Ne?
Und findet man denn dieses Pferdepipi nur in Bonn oder überall?
Nee, das Bönsch, das findet man in der Flasche zumindest nur in ein, zwei ausgewählten Bonner Getränkemärkten oder eben frisch gezapft im Brauhaus Bönsch. Da bin ich natürlich dann auch vorbeigegangen und habe dort den Inhaber vom Brauhaus Bönsch getroffen, Timo Klein. Und er hat mir auch erzählt, wie das Bönsch entstanden ist.
Die damalige Germania-Brauerei, hat es ca. 1980 muss das gewesen sein, haben die das Bönsch ins Leben gerufen, haben die Braumeister sich überlegt, Bonner Bier, ne, haben sich von Köln, ursprünglich eine Kölner Brauerei, haben sich dann hier niedergelassen, wollten dann auch ein Bonner Bier brauen, sind dann auf den Namen Bönsch gestoßen und haben sich daraufhin, ne, das Bier auch Bönsch getauft, weil Kölsch wie Köln, Bonn, Bönsch hat dann gepasst. Und dann das naturtrübe Bier, um sich einfach ein bisschen abzusetzen von der ganzen Kölsch-Sache. Und dann auch das Glas, haben die damaligen Braumeister sich auch das Glas überlegt, um nicht die Kölsch-Stange zu haben. Hat man halt das krumme Bönschglas sich ausgedacht.
Und wo wir schon mal beim Stichwort Gläser sind, da bin ich ja direkt mal in ein Fettnäpfchen getreten. Das Bönschglas ist, wie Timo Klein schon erklärt hat, leicht gebogen, hat auf der einen Seite grobe Rillen, wo man die Finger reinlegen kann. Und ich wollte dann so ein bisschen angeben, so nach dem Motto, ich wohne ja jetzt schon so lange hier in Bonn, ich kenne die heimischen Tricks und so weiter. Dann wollte ich mit ihm auf die vermeintlich Bönsche Art anstoßen, also indem man die Rillen vom Glas an die Rillen des anderen Glases so aneinander reibt, so hoch und runter. Ja, das sorgte dann aber für Verwirrung und vor allem für Gelächter.
In der Tat stößt man eigentlich ganz normal an mit dem Bönschglas. Es liegt ja sehr gut in der Hand. Wenn man einmal den Griff raus hat, wie man am besten trinken kann, dann ergibt sich das Anstoßen von selbst. Man stößt mit dem Bönschschriftzug nach vorne zu sich selber gerichtet mit seinem Nachbarn an.
Das klingt sehr einfach.
Ja.
Also mit dem, okay.
Und dann?
Wissen Sie, was ich meinte, dass man das so aneinander hält? So, dass man die Rillen aneinander schiebt.
Nee. Könnte auch kontraproduktiv sein, könnte das das kaputt machen.
Ach so, also das ist also eine Fehlinformation.
Eine Fehlinformation, richtig.
Okay. Ja, das war schon ein bisschen peinlich, aber gut, passiert, man lernt ja nie aus, ne?
Genau, und mit dem Bönschglas haben wir jetzt gelernt, stößt man genauso an wie mit einem Kölschglas. Was kann man denn sonst noch so lernen in der Brauerei Bönsch?
Naja, wie zum Beispiel ein Bier gebraut wird. Wie in den großen Kölner Brauereien kann man natürlich auch hier eine Brauhausführung machen.
Unser Braumeister ist täglich vor Ort. Unser Braumeister hat einen ganz normalen Job. Der kommt 5 Tage die Woche und produziert unser Bier. Und man kann ihm gerne da über die Schulter schauen, wenn man das möchte. Bietet dann Braukurse oder beziehungsweise Brauereiführungen bis zu 20 Personen an, wo man sich anmelden kann und einfach mal ein bisschen zugucken kann. Hält dann eine kleine Präsentation zum Bier und zeigt das, was man zeigen kann in so einer kleinen Hausbrauerei.
Und das ist tatsächlich auch sehr schön gemacht, weil die Brauerei sozusagen in das Restaurant integriert ist, hinter einer Glaswand. Da stehen die Bottiche und Tanks, sodass man die auch ohne eine Führung zu buchen zumindest schon mal sehen kann. Und im Bönsch kann man nicht nur gut was lernen, sondern vor allem auch gut essen.
Also wir haben hervorragende Schnitzel, dafür sind wir wirklich bekannt. Ich glaube auch unsere Flammkuchen, wir haben einen richtig schönen Steinofen, unsere Flammkuchen gemacht werden, also dafür sind wir auch wirklich bekannt und die haben wir auch schon seit sehr vielen Jahren. Es gibt jetzt viele, die Flammkuchen produzieren, aber wir haben sie schon sehr lange. Das ist wirklich auch, wo viele Leute gerne zu uns kommen. Immer gern gegessen ist die Currywurst, weil wir eine eigene spezielle Currywurst haben. Ja, das sind so die Gerichte, die man jederzeit bei uns empfehlen kann und gut essen kann.
Das klingt jetzt ziemlich lecker und dazu schmeckt dann bestimmt auch ein leckeres Bönsch. Aber was passiert denn, wenn man jetzt versehentlich mal einen Kölsch bestellt? Könnte ja sein, kriegt man das überhaupt oder wird man dann gleich rausgeschmissen?
Das habe ich mich natürlich auch gefragt und vom Inhaber habe ich dann diese höfliche, aber doch eindeutige Antwort bekommen.
Selbstverständlich können wir Ihnen leider keinen Kölsch anbieten, aber wir verbessern Sie gerne und bringen Ihnen dann unaufgefordert einen Bönsch und weisen Sie dann freundlich auf den kleinen Fauxpas hin.
Und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, es zu testen, denn es schmeckt wirklich sehr gut und ist vor allem im Sommer auch sehr erfrischend. Naja, wie jedes Bier, sag ich mal, ne?
Genau, sagt Melina Fuhrmann, unsere Reisereporterin. Sie hat sich für uns auf die Reise gemacht und zwar nach Bonn, wo sie natürlich auch das Bonn-eigene Bier, das Bönsch, getestet hat. Dankeschön erstmal dafür. Ein Hostel, in dem man in Wohnwagen schläft, eine riesen Modelleisenbahn in einer Tapetenfabrik oder Nobbys Plattenladen in Bonn-Beuel. Ja, das sind so Geheimtipps, die man bei einem Bonn-Besuch entdecken kann. Melina Fuhrmann hat jetzt auch einen besonderen Tipp für uns, eine Kapelle im Kaufhaus. Klerus und Kommerz auf einem Fleck. Wie das zusammenpasst, wie die Kapelle überhaupt hingekommen ist ins Kaufhaus und warum es sich lohnt, sie zu besuchen, das alles erzählt uns unsere Reporterin jetzt.
Es hört sich an wie ein schlechter Witz, ist aber in Bonn tatsächlich Realität. Die Helenenkapelle steht in der Damenabteilung des zweiten Stocks vom Sinn und Leffers. Und sie ist wahrscheinlich auch die einzige Kapelle, die man eben nur von der besagten Etage aus sehen kann. Hinter Kleiderhaken versteckt, durch eine Scheibe getrennt, beobachtet die Helenenkapelle stillschweigend die Kunden. Ein Verkaufskonzept? Abteilungsleiter Stefan Meyer lacht.
Ja gut, Sinn Leffers gibt es jetzt knapp über 100 Jahre und die Kapelle ist im 11. Jahrhundert gebaut. Das kann also nicht unser Konzept gewesen sein, die Kapelle hier reinzusetzen. Die war also schon vorher da.
Ursprünglich gehörte die Kapelle nämlich zu einem der Stiftshäuser. An der Stelle der Stiftshäuser steht jetzt das Sinn und Leffers.
Sinn Leffers Bonn besteht aus, ich glaube, 8 Häusern mittlerweile. Und ein Haus nach dem anderen ist hinzugekommen, entkernt worden, neu aufgebaut worden. Nur die Kapelle ist natürlich an ihrem ursprünglichen Standort geblieben. Was wir wohl gemacht haben, eine freie Sicht seit 2000 auf diese Kapelle zu schaffen, dass man sie auch von außen sehen kann.
Und tatsächlich sieht man den ein oder anderen Besucher mit einer Kamera vor der Scheibe stehen und Fotos machen. Aber da geht noch mehr, sagt Abteilungsleiter Stefan Meyer.
Doch, das fällt uns ab und zu aus, weil es sogar Stadtführungen hier in Bonn gibt, die durch unser Haus durchgehen und die Kapelle besichtigen möchten, auch von außen.
Die knapp 12 Quadratmeter große Kapelle kann man natürlich auch von innen besichtigen. Der Eingang dazu befindet sich aber lustigerweise nicht im Kaufhaus selbst, sondern dahinter. Hinter einer großen Eisentür geht's dann die steile Treppe hinauf ins Innere. Offiziell geöffnet ist die Kapelle aber nur im Sommer.
Und das von April bis Oktober. Und Sie können eigentlich ungehindert hier rein von April bis Oktober von 10 bis 15 Uhr. Und das eigentlich jeden Verkaufstag, jeden offenen Tag.
Und weil bis heute dort regelmäßig Gottesdienste und Gebetsstunden stattfinden, gibt es dort einen geschmückten Altar und genau eine Sitzbank.
Da kann schon mal eng werden in einer Sonntagsmesse. Wenn Ihnen das zu klein ist, dann ist die nächste Kapelle, die wir Ihnen anbieten, genau das Richtige für Sie. Da gibt es nämlich alles doppelt. In der Schwarzrheindörfer Doppelkirche, gleich in der nächsten Stunde von Domradio Reisen.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Heute nicht aus so fernen Ländern, denn wir sind ja unterwegs in Bonn und daher kommt dann auch unsere Sehnsuchtsmusik. Und was in Bonn ja immer geht, ist Klassik. Robert Schumann ist in Bonn geboren und Ludwig van Beethoven. Zu dessen 200. Todestag möchte man die historische Beethovenhalle wieder in Schuss bringen und zusätzlich soll auch ein Beethoven-Festspielhaus gebaut werden, eigens für klassische Musikaufführungen. Das ist aber Zukunftsmusik. Aber schon jetzt findet jeden Herbst ein einmonatiges Beethoven-Fest statt und da sitzt dann die halbe Stadt auf dem Marktplatz. Dann wird die 9. Sinfonie live auf Großbildleinwand übertragen, wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und wenn es dann zum großen Finale mit der Ode an die Freude kommt, dann kann man die Stecknadel fallen hören. Wir hören jetzt eine ganz besondere Version der Ode, eingespielt von der Jazzkantine, nicht gesungen, sondern gerappt. Man merkt, da hat Beethoven tatsächlich etwas Zeitloses geschaffen. Es geht in die ehemalige Bundeshauptstadt nach Bonn. Die Nachtführung, die haben wir jetzt hinter uns. Und das Bönsch, das haben wir uns auch schon schmecken lassen. Und Reporterin Milena Fuhrmann, die hat für uns natürlich auch die sogenannte Sonnenseite von Bonn besucht. Die Rede ist von Bonn-Beul auf der rechten Seite. Und genau dort, also auf der Schelsig, da befindet sich nämlich die Schwarz-Rheindorfer Doppelkirche. Milena, bevor wir jetzt über die Schwarz-Rheindorfer Doppelkirche sprechen, warum ist denn die Schelsig, die kennen wir ja hier in Köln, die Sonnenseite in Bonn?
Ja, das liegt daran, dass die Beuler von sich selber gerne sprechen, von wegen ja, sie wohnen auf der Sonnenseite, weil nämlich die Beulerseite immer noch sehr lange im Sonnenlicht baden darf und die Bonner Seite aber sehr schnell irgendwann im Schatten ist. Und deswegen sagen die Beuler von sich selber ja, wir wohnen auf der Sonnenseite von Bonn.
Also steht die Schwarz-Rheindorfer Doppelkirche tatsächlich auf der Sonnenseite von Bonn?
Ja, so ist das.
Ist da alles doppelt?
Ja, doppelt ist tatsächlich das richtige Stichwort, Heike, weil die Schwarz-Rheindorfer Doppelkirche, die besteht aus zwei Kapellen, die, aufgepasst, übereinander stehen und durch ein Loch verbunden sind. Ja, und dann kann man entweder von unten nach oben schauen durch das Loch oder logischerweise natürlich auch von oben nach unten. Und das war wohl auch die Ursprungsidee dahinter. Professor Friedrich Münch hat mir erklärt, wofür der obere Raum nämlich ursprünglich mal genutzt wurde.
Die obere Kapelle hat oben einen Einbau gehabt, der so, ich sage mal, balustradenartig war. Und auf dem stand offenbar ein Thron oder ein Thronsitz, so wie ihn heute eigentlich auch einem Erzbischof noch zusteht. Und dort saß der Erzbischof oder der höchste anwesende Gast beim Gottesdienst und schaute von dort oben durch die achteckige Öffnung nach unten auf den Altar und konnte so die Eucharistiefeier verfolgen.
Friedrich Münch ist ehemaliger Professor für Kunsterziehung und er kennt die Doppelkirche wie kaum ein anderer aus der Gemeinde. Ursprünglich gehörte zu dieser Kirche eine Burg und in dieser Burg wohnten die Grafen von Wied. Einer von ihnen, das war Graf Arnold von Wied, der später mal Erzbischof von Köln wurde. Und genau dieser Graf hat im 12. Jahrhundert diese Kapelle bauen lassen. Und damit aber die feine Gesellschaft in der Sonntagsmesse nicht mit dem Volk zusammensitzen musste, wurde über der Kapelle dann einfach ein zweiter Raum gebaut.
Also war das erstmal gar nicht als Doppelkirche gedacht?
Nee, richtig. Eigentlich ging es dem Grafen erstmal darum, einen extra Raum für sich zu haben oder eben für hohen Besuch. Professor Münch ist sich aber ziemlich sicher, dass man da oben auch Gottesdienste gefeiert hat.
Doch es muss gefeiert worden sein, denn da oben standen auch Altäre. Zum Beispiel ist der obere Altar ursprünglich geweiht Maria und Johannes und der untere dem heiligen Clemens. Aber es standen auch noch Nebenaltäre da mit Sonderweihe-Zusprechungen.
Und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil nämlich die Schwester von diesem Grafen, die gute Hartwig, die hat nach seinem Tod aus der Burg ein Damenstift gemacht. Und oben, also in dem oberen Bereich der Kirche, sollen die Damen dann eben ihren Klausurbereich gehabt haben. Und deswegen entstand dann auch da der Begriff der Doppelkirche.
Und dann hat die Schwester des Erzbischofs die Kirche sozusagen einfach übernommen.
Genau, das war dem Bischof auch sehr wichtig, weil Sinn und Zweck der ganzen Geschichte war es, die Kapelle in Schuss zu halten und für den Toten, der ja auch gleichzeitig Stifter der Kirche war, zu beten. Arnold von Wied hat sich nach seinem Tod auch extra dort in der Doppelkirche beerdigen lassen, und zwar genau im Mittelgang mit folgendem Grund.
Der Tote liegt hier und schaut in Erwartung des wiederkehrenden Herrn. Sie sehen die Linie durch die achteckige Öffnung im Gewölbe auf das Bild des wiederkommenden Christus im Gericht. Das ist der Gedanke, weshalb er an dieser Stelle, mit dem Kopf an dieser Stelle, liegt.
Und das kann man, wenn man mal dort ist, auch wirklich ausprobieren. Ein kleiner Tipp von mir, wenn man sich an das Kopfende des Grabes stellt, dann erkennt man sozusagen die volle Pracht der Deckenmalerei. Und dann sieht man auch den Erzbischof Arnold und seine Schwester Hartwig.
Wenn Sie also mal in Bonn sein sollten, dann fahren Sie doch rüber nach Schwarz-Rheindorf zur Doppelkirche. Da ist man dann noch gleichzeitig auf der Sonnenseite von Bonn. Milena Fuhrmann, erstmal vielen Dank bis hierhin.
Gerne.
Eine Kapelle in einem Kaufhaus, eine Zeitreise in die Vergangenheit und ein Bier, das man sonst nirgendwo anders trinken kann. Wir sind ja heute mit unserer Reisereporterin Milena Fuhrmann in Bonn unterwegs. Milena, du bist zwar keine gebürtige Bonnerin, fühlst dich aber fast wie eine, denn seit 8 Jahren wohnst du schon in Bonn. Also genug Zeit gehabt, um die Stadt und ihre großen und kleinen Highlights kennenzulernen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sie komplett in- und auswendig kenne, Aber ich habe Bonn in diesen 8 Jahren tatsächlich wirklich sehr gut kennenlernen können. Und ich bin ja auch innerhalb von Bonn schon mehrfach umgezogen, sodass ich auch jeden, also fast jeden Stadtteil mal ausprobiert habe.
Und wir haben in der Sendung ja schon ein paar Orte und Eigenheiten der Stadt kennengelernt. Was sind denn so deine persönlichen Tipps?
Also was man auf keinen Fall verpassen sollte, ist den Botanischen Garten. Der ist direkt am Poppelsdorfer Schloss. Toller Garten, ist einer der ältesten und traditionsreichsten botanischen Gärten, die wir in Deutschland haben. Und er ist einer der wenigen Gärten, wo man die Titanwurz besichtigen kann. Eine Pflanze, die ursprünglich aus Sumatra kommt und die nur alle paar Jahre blüht. Und wenn sie dann blüht, auch nur für 24 Stunden. Das Tolle an dieser Blume ist oder an dieser Pflanze ist, wenn sie blüht, die Blüte wird einfach unglaublich groß, also 3 Meter groß, bis zu 3 Meter groß kann sie werden. Und weil sie dann so einen spezifischen Duft hat, sage ich jetzt mal, wird sie auch gerne mal Stinkepflanze genannt. Also wenn sie blüht, auf jeden Fall mal hinfahren und sich die Pflanze angucken. Und wenn man dann schon in dieser Ecke ist, dann kann man auch noch ein Stückchen weiterfahren, den Kreuzberg hoch. Da auf der Spitze, da steht die Kreuzbergkirche und in dieser Kirche befindet sich die Kopie der Heiligen Stiege aus Rom. Also wirklich 1:1, alles genau dasselbe. Wirklich sehr imposant, lohnt sich da mal hinzufahren. Auch die Kirche selbst ist total schön.
Also es gibt da einiges, was man eigentlich gesehen haben muss in Bonn.
Absolut, absolut. Da braucht man auch auf jeden Fall mehr als nur einen Tag, wenn man sich das wirklich alles ansehen möchte. Und wer das dann wirklich mal vorhat, also für mehrere Tage nach Bonn fahren will, dem kann ich dann auch wirklich ein sehr geniales Hostel empfehlen. Das Base Camp Young Hostel Bonn. Das Hostel besteht aus, aufgepasst, Retro-Wohnwagen und Schlafwägen, die auf einem Indoor-Campingplatz stehen. Alles dort ist total auf Retro gemacht. Man kommt sich vor, als wäre man in einem 60er-Jahre-Film gefangen. Und man schläft dann eben in einem dieser Wohnwagen, die man sich halt vorher aussuchen kann. Und der Speisesaal ist ein großes Zelt. Also es ist irgendwie einerseits total skurril und gleichzeitig auch total cool. Und auf jeden Fall mal was anderes. Und eines meiner ganz persönlichen Highlights, das ist der Biergarten am Alten Zoll am Rhein unten. Unter den Studenten auch gerne mal Freiluftmensa genannt. Ist aber sowohl für Jung als auch für Alt gleichermaßen total schön. Man kann da sehr lecker und kostengünstig essen, trinken, lachen, den Abend genießen, am Rhein, unter freiem Himmel, was will man mehr?
Und wenn Sie jetzt auch Lust auf Bonn bekommen haben, dann schauen Sie doch mal in unserer alten Bundeshauptstadt vorbei und auch auf unserer Internetseite auf domradio.de. Da finden Sie nämlich alle Tipps und Highlights von Bonn, die Melina Fuhrmann gesammelt hat, nochmal komplett. Und Fotos gibt es auch, kann man drauf gucken. Melina, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne.
Eine Landpartie mitten in einer schönen Landschaft ist ja immer ein Erlebnis für alle Sinne, besonders dann, wenn auch das Wetter mitmacht. Das hoffen die Organisatoren der 6. Bergischen Landpartie am Sonntag in Bensberg und es sieht bislang auch gut aus. Und dann werden auf dem Gelände des Kardinal-Schulte-Hauses bis zu 3000 Besucher erwartet, die nicht nur Landschaft gucken und schnuppern können, sondern auch schmecken, was das Bergische Land zu bieten hat. Denn bei der Bergischen Landpartie, da stellen über 35 Produzenten aus der Region ihre Produkte und Erzeugnisse vor und Tierzüchter lassen sich auch ins Gatter gucken und geben einen Einblick in den Artenreichtum der Region östlich von Köln. Dr. Wolfgang Isenberg ist der Direktor der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg, die diese Landpartie federführend mitorganisiert. Ich grüße Sie, Herr Dr. Isenberg.
Einen wunderschönen guten Tag, Frau Sikoni.
Ja, also man merkt, die Thomas-Morus-Akademie, die legt bei dieser Landpartie besonders viel Wert auf die Pflege der Region. Warum ist das so wichtig?
Ja, wissen Sie, wir haben lange Zeit immer von Bensberg, von dem sogenannten Bergischen Balkon, wie wir das so tun, auf Köln, auf die Ebene und die weite Welt geschaut und haben selten nach hinten gesehen, was wir eigentlich für Schätze haben. Und mit der zunehmenden Bedeutung von Regionen haben wir uns stärker damit interessiert. Wir haben ein Kulturdinner mal hier gemacht mit Produkten aus dem Bergischen Land, mit Butterfahrten ins Bergische Land, um einfach die Region vorzustellen. Und dann entstand die Idee, einmal hier auf dem großzügigen Parkgelände eine Landpartie auszurichten, die Artenvielfalt und die Besonderheiten des Bergischen Landes vorstellt.
Und Schätze probieren kann ich ja bei Ihnen auch. Was denn zum Beispiel?
Ja, Sie können Käse probieren, Sie können Brot probieren, Sie können auch Fleisch, was hier auf den Ständen des Kardinal-Schulte-Hauses gegrillt wird, probieren, was aus dem Bergischen Land stammt. Also so, dass das nicht nur zum Anschauen ist, Sie können dann auch kaufen, Sie können Honig kaufen oder auch Brot und Säfte, die hier von den Produzenten angeboten werden.
Und wir haben es schon gehört, man kann auch den Züchtern ins Gatter gucken, denn da sind jede Menge Tiere und zum Teil relativ exotische, war ich erstaunt.
Ja, uns hat das auch überrascht beim ersten Mal, dass nämlich Lamas im Bergischen Land heimisch geworden sind. Und die sind dann, werden dann auch ausgestellt neben besonderen Pferdearten, die für, auch für Allergiker zugänglich sind. Um da, es werden die Dinge vorgestellt, die heimisch geworden sind und was Besonderes sind. Und es ist schon immer sehr eindrucksvoll, einem Lama in die Augen zu sehen und die Bewegungen zu beobachten.
Und bei der Landpartie, da gibt es ja auch Kräuterführungen immer zur vollen Stunde. Was sind denn das für Kräuter? Stehen die fein säuberlich in Gärten oder stehen die als Wildkräuter verteilt auf dem Gelände und man muss die suchen?
Das Überraschende auch war für uns, wir haben da auch eine Lernerfahrung hinter uns, man muss nur genau aufmerksam hinschauen, dann finden Sie mit Unterstützung einer Kräuterpädagogin, einer Expertin, Pflanzen, die Sie essen können. Und wir hatten dann im Vorfeld, wir haben das dann selber ausprobiert und haben dann auch schon mal Brennnesselblätter frittiert oder Pfannkuchen daraus gemacht. Das haben wir dann doch nicht die Gelegenheit, aber Sie können mit der Dame dann über das Gelände gehen und nach den Kräutern suchen und sie erklärt Ihnen, die, wie die geerntet werden und weiterverarbeitet werden können.
Haben Sie auch schon ein Kraut kennengelernt, das Sie vorher nicht kannten?
Ja, ich habe frittierte Brennnesseln gegessen. Das war für mich schon eine Überraschung.
Wir können auch gar nicht alles nennen, was Sie da anbieten. Man kann, wir haben es schon gesehen, im Lama in die Augen schauen, man kann frittierte Brennnesseln vielleicht probieren, aber man kann sich ja auch informieren in der biologischen Station. Worum geht's da?
Die biologischen Stationen dokumentieren einmal das, was sie vor Ort betreiben, oder man kann dann die auch wieder Pflanzen kennenlernen, man kann die Bestimmungen hier Blumen bestimmen und in der Begleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der biologischen Station, so dass die dann auch ein Stück ihrer Arbeit hier praktisch vorführen.
Man kann auch alte Handwerkstechniken bei Ihnen kennenlernen. Das freut die Besucher natürlich alles immens, das ist natürlich klar. Aber was sagen denn die Aussteller dazu? Die, ja, die Züchter und die Produzenten aus dem Bergischen Land, freuen die sich, dass die mal gewertschätzt werden?
Also einmal können Sie Ihre Scheren und Messer mitbringen, die Sie hier gegen einen geringen Obolus schleifen lassen können. Das ist was Besonderes. Dann ist es so, dass die Aussteller sagen, die freuen sich, wenn die jedes Jahr kommen, weil sie dann nämlich hier auf ein Publikum treffen, das hoch motiviert und interessiert ist und auch viele Fragen stellt. Und daher ist das ein kleiner, besonderer, aber feiner Markt der Möglichkeiten.
Und das Schöne ist, der Eintritt zur Bergischen Landpartie in Bensberg am kommenden Sonntag ist frei. Parkplätze gibt es auch auf dem Gelände und entlang der gesamten Zufahrtsstraße. Und gleichzeitig findet am Sonntag auch das Radrennen rund um Köln statt. Da lassen sich vielleicht sogar Bensberg, der Besuch der Bergischen Landpartie und das Radrennen verbinden, und die Anfahrt zur Landpartie ist trotz der Sperrungen über die A4 Abfahrt Molsfeld jederzeit möglich. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Isenberg.
Ja, gerne, Frau Sikoni.
Ja, und das war's auch schon wieder heute von Domradio Reisen. In der nächsten Woche, da reisen wir Richtung Norden nach Schweden. Und da geht es per Schiff übers Wasser, zu Fuß auf Gletscher, und zu essen gibt's natürlich auch wieder was. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.